Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer weiteren Ausgabe von Games to Listen. Wir sind jetzt schon bei Episode 32 angelangt. Wir haben, glaube ich, schon fast so in Seasons denken, so viele Folgen wie wir machen. Und wie ihr ja schon gehört habt, wie immer mit dabei, der Experte in Sachen PlayStation und Co., der Säuli, aka Thomas Seiler, jo, oder umgekehrt.
Salut zusammen.
Und auch heute haben wir etwas für euch vorbereitet. Ich glaube, du kannst doch ein bisschen mehr sagen dazu.
Ja, wir haben ja beim Radiologisch-Projekt angefangen mit der Konsole, mit der Geschichte von der Videospielkonsolen, und mittlerweile sind wir in der Zukunft angelangt, und heute ist Nintendo das Thema.
Passend dazu werden wir den Gamers Launch auch zwei Nintendo-Titel besprechen. Da wäre zum einen Professor Layton und die Schatulle der Pandora und Dead Space Extraction.
Ja, und am Schluss gibt es einen Newsflash. Dann kommen wir, wie versprochen, zum zweiten Teil von unserer Zukunft von der Videospielkonsole. Geschichte ist, glaube ich, das falsche Wort, wollte ich noch sagen. In der letzten Sendung haben wir ja darüber geredet, warum das Release-Zyklen der Konsole länger geworden sind. Für die, die nicht wissen, was das bedeutet, der Release-Zyklus ist einfach die Zeit, die vergeht, zwischen, bis ein Nachfolgegerät rauskommt.
Ja, es gibt auch Experten, die sagen, dem Lebenszyklus. Ja.
Einer der Gründe, warum das die Zyklen länger sind worden, und aber auch ein Grund, wie das sie die Zyklen länger machen können, sind natürlich Hardware-Erweiterungen, die sie im Laufe der Jahre rausgeben für diese Geräte. Und ich glaube, Nintendos Wii mit dem Balance Board und mit Wii Motion Plus ist das ein exzellentes Beispiel dafür.
Ja, die Erfolgsgeschichte vom Nintendo Wii kennen wir ja alle. Wir haben die auch ein bisschen genauer beleuchtet in einer der vorangehenden Sendungen, die wir gemacht haben, über die Videospielkonsolengeschichte. Das Highlight von dem Wii ist ja ganz klar die Wii Remote, dem Controller.
Sieht aus wie ein Fernsehkästchen in Apple-Weiss.
Das Gerät tut ja Armbewegungen im freien Raum abbilden in Spiele. Funktionieren tut das Ganze mit einer Sensorliste, wo man auf oder unter den Fernseher stellt, und in dieser Wii Remote hat es eine Infrarotkamera. Durch das kann sie die Position relativ zum Fernsehen bestimmen. Mhm. Das ermöglicht halt eben die bekannte Steuerung. Außerdem ist in dieser Wiimote ein Beschleunigungssensor drin. Das heisst, wenn man also mit dem Teil rumfuchtelt, was ja bei vielen Spielen der Fall ist, wird das auch erkannt vom Controller, und das Ganze wird dann per Bluetooth an die Wii-Konsole selber geschickt, und die bildet das dann wieder ab im Spiel. Man hat es ja gut gesehen bei Wii Sports mit den verschiedenen Sportarten, Tennis, Golf, Boxen oder Bowling, wo man eigentlich fast 1:1 können abbilden.
Weil die Leute so enthusiastisch waren, dass sie den Controller im Fernsehen vermissen haben.
Genau. Nachdem Nintendo halt eben eine neue Zielgruppe erreicht hat, das Gerät ist plötzlich im Fitnessstudio gestanden oder in Altersheimen, hat man sich wohl bei Nintendo gesagt, das scheint bei diesen Leuten auch anzukommen. Warum geben wir nicht denen ein eigenes Spiel? Und hat sich dann darauf gemacht, ein Wii Balance Board zu entwickeln. Das sieht ähnlich aus wie ein Gewichtswagen.
Ja, also ich würde jetzt dem sagen, es ist ein Skateboard ohne Räder.
Es ist ein bisschen länger als ein Gewichtswagen. Es ist aber doppelt so breit wie ein normale, wo man so im Bad bei den Eltern findet. Und es ist noch eine interessante Geschichte, weil bei der Entwicklung ist Nintendo zuerst zu Herstellern von so Wagen gegangen und hat sie gefragt, ob sie ihnen nicht so einen Wagen entwickeln können, eben als Balance Board. Aber es ist dann irgendwie nicht zustande gekommen, vermutlich einfach aus Kostengründen, weil die halt gedacht haben, hey Nintendo, das bedeutet einen Haufen Geld. Und haben das wohl ein bisschen zu teuer wollen machen. Und Nintendo hat das dann in-house entwickelt, zuerst mit einem Drucksensor. Dann haben wir festgestellt, das ist nicht so ideal, wenn man spielen will. Das ist zwar brauchbar, wenn man nur das Gewicht möchte bestimmen, aber nicht zum Bewegungen zu erkennen. Also hat man einen zweiten Drucksensor eingebaut, und darum ist das Gerät dann eben halt doppelt so breit, wie man es eigentlich heute kennt. Und dann haben sie es halt relativ einfach mit Software zum Beispiel einen Schwerpunkt zu bestimmen, weil man weiss ja, wie viel Gewicht bzw. wie viel Druck du auf beide Sensoren gibst. Oder auch halt bei Spielen mit Gewichtsverlagerung, ein bisschen mehr Druck rechts, ein bisschen mehr Druck links. Funktioniert eigentlich ja auch sehr gut. Ich muss sagen, es war sicher kein Gerät, das sie entwickelt haben, um den Release-Zyklus von der Wii rauszuzögern bzw. zu verlängern. Aber wir wissen ja trotzdem, dass wenn sich etwas gut verkauft, und das ist das Wii Balance Board, hat sich gut verkauft mit dem Wii Fit zusammen, und jetzt kommt ja auch Wii Fit Plus in Kürze raus. Wenn man einen Haufen Geräte auf dem Markt hat, trägt das normalerweise auch dazu bei, dass das Gerät länger unterstützt wird. Aber es war nicht das Einzige, was sie gemacht haben. Nach, ja, halt nach ein, zwei Jahren Wii Euphorie ist es ein bisschen abgeflaut. Die anderen Hersteller haben ein bisschen aufholen, was Verkaufszahlen anbelangt, zumindest die monatlichen Verkaufszahlen. Und vor allem in Japan ist Sony Nintendo sehr nahe und das hat ihnen natürlich nicht gepasst. Also was muss man machen, damit das Gerät wieder ins Gespräch kommt? Oder wie kann man die Euphorie wieder wecken? Mehr verbessert eigentlich das, was man am Anfang schlecht gemacht hat. Und das haben sie ja dann gemacht mit der V-Motion Plus. Mhm. Da dazu weißt du mehr?
Ja, ich bin ein bisschen technisch nachgelesen, wie das Gerät funktioniert. Nein, ich habe es nicht selber auseinandergeschraubt, das haben andere gemacht.
Ist der Chip nicht abgeschliffen?
Nein, nicht wirklich. Aber es passt ja eigentlich genau in die Strategie, dass man das Leben von einer Konsole kann verlängern kann, indem man die Add-ons rausgibt. Und auch V-Motion Plus ist jetzt wieder ein Riesenerfolg. Um jetzt die Technik ein bisschen genauer zu beschreiben, es ist jetzt neu nicht nur eine Beschleunigung, sondern auch ein Bewegungssensor drin. Das heisst, er merkt halt auch Unterschied, wenn man sich nur langsam bewegt, nicht langsamer oder schneller wird. Und sie sagen dem sechs Achsen, es sehen jetzt sechs Achsen. Also es sind drei Achsen dazugekommen, von Bewegungen, die es messen kann. Wenn man sich das vorstellt, jetzt mit den drei Achsen vom normalen Controller, ist einfach auf und ab, links, rechts, hinten und vorne. Und jetzt mit dem Add-on, mit dem V-Motion Plus, wo man einfach unten an V-Mode hersteckt, kann er jetzt eben auch alle Drehungen in jedem Sinn mitmessen und damit die Konsolen übertragen. Und ja, wir können ja in drei Richtungen drehen, dann kommen drei Achsen dazu und dann wären wir bei den sechs Achsen angelangt.
Wenn ich mich so mal erinnere, drehen hast du schon vorher die V-Mode eigentlich können. Wie hätte das denn funktioniert?
Ja, du sprichst da vermutlich das Bowling aus dem V-Sport, oder?
Genau.
Dort hat es zwar schon funktioniert und hat einfach die Wii aus den bestehenden Informationen, die sie vom Controller hat bekommen, halt eben mit Bewegung in diesen drei Achsen und mit dem Infrarotsensor hat es einfach ein bisschen Mathemagie betrieben, sagen wir einmal, und es hat einfach interpretiert, wie so etwa die Bewegung könnte sein.
Okay.
Aber es ist halt eben nicht gemessen worden. Messen ist genauer, ist ja klar.
Klar, ja.
Und das ist jetzt eben mit dem Wii Motion Plus, bringt einen zusätzlichen Faktor rein. Der Chip, der dort drin ist, ist von einer amerikanischen Firma entwickelt worden. Die heissen InvenSense. Und die haben, glaube ich, auch recht strenge Vorgaben bekommen von Nintendo. Das heisst, der Chip, den sie da reingebaut haben, darf nicht mehr als $1 pro Achse kosten, den er messen kann. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es 6 Achsen sind, kostet der maximal $6. Interessanterweise haben sie aber keinen Knebelvertrag unterschrieben bei Nintendo. Das heisst, das, was sie da entwickeln, das dürfen so andere Hersteller verkaufen. Es ist also durchaus denkbar, dass Nachfolger von einer Xbox 360 oder von einer PlayStation 3 dann auch ähnliche Chips wieder drin haben. Mhm. Und die technische Anforderung, die dann Nintendo gestellt hat, war, dass das Gerät ein Minimum von 600 Grad pro Sekunde messen kann. Jetzt als Vergleich so zum bildlich vorstellen, wenn ihr die Hand flach auf den Tisch legt und sie auf den Rücken dreht, sind das 180 Grad. Also 600 Grad wäre schon zweimal den Arm verdrehen ungefähr, nicht ganz. Mittlerweile haben sie sogar hergebracht, dass es 1500 Grad genau ist. Also das sollte eigentlich für jegliche Bewegung länger, die man sich nur vorstellen kann, die ein normaler Mensch machen kann.
Pro Sekunde, wenn man das misst.
Ja, pro Sekunde.
Da muss man das schon recht schnell umfuchteln.
Richtig, also da brauchst du schon fast eine Maschine, dass du es schon schnell drehen kannst. Und wie wir schon die Schuhgeschichten von Anfang vom Nintendo Wii gehört haben, wo Leute den Controller in den Fernseher geschossen haben, weil sie nicht aufgepasst haben, muss das Gerät dementsprechend stossfest sein. Also wir können es von einem Meter auf Beton fallen und das funktioniert immer noch. Das waren so die Anforderungen. Jetzt werden sich wahrscheinlich noch die Leute fragen, warum hat Nintendo das nicht schon von Anfang an verbaut? Ganz klar, es geht immer um Geld, das war eine Kostenfrage. Es hat einfach nichts gegeben, das günstig genug und einfach genug zum Produzieren und Verbauen war, dass sich das gerechnet hat am Anfang. Ja, es sind jetzt 3 Jahre vergangen, seit Wii auf dem Markt ist und in 3 Jahren passiert viel in der IT- und Elektronikwelt.
Das stimmt, ja. Okay, dann danke dir für die Ausführung.
Bitte, gern geschehen.
Wir sind gespannt, ob Nintendo noch mehr bringt. Sie haben ja noch so einen Sensor angekündigt, also einen Pulsmesser.
Okay.
Haben sie ja den letzten E3 hat das der Nintendo-Chef mal vorgeführt. Ob dann im Endeffekt das Teil wirklich rauskommt, ist nicht klar, aber man hat halt das mal gezeigt und hat gesagt, wir könnten dann eben noch andere Spiele entwickeln, als man jetzt schon hat. Da sieht man, Nintendo ist auf dem Expansionstrip, was so Hardware-Zusätze angeht.
Ja. Also ich würde jetzt mal sagen, wenn sie 2 Jahre wieder einen rausbringen, egal wie gegartet, dann überlebt der Wein noch einmal 2 Jahre länger.
Dann gehen wir jetzt weiter in die Gamers Lounge.
Willkommen in der Gamers Lounge. Und heute fangen wir mit einem Spiel an, das ich noch aus der Fernsehwerbung kenne. Es geht um einen DS-Titel, Professor Layton und die Schatulle der Pandora. Aber wie gesagt, ich kenne es noch aus der Fernsehwerbung. Was ich ungefähr weiss, ist, dass es einen ersten Teil gab, mit dem Zusatz «Das geheimnisvolle Dorf». Mhm. Das ist vielleicht ein japanischer Titel vom Studio Level 5. Und in Japan gibt es, glaube ich, auch schon den dritten Teil. Und du willst uns jetzt den zweiten Teil vorstellen, dann nehme ich an.
Oh. Professor!
Yeah. No, and true. A train ticket for the Momentary Express. This train and its owner have quite a reputation. What lies ahead could be dangerous.
Es handelt sich bei der Professor Layton-Serie um ein Point-and-Click-Adventure, gespickt mit Rätseln. Point-and-Click kennst du sowieso noch aus
LucasArts-Zeiten.
Das macht nur einen kleinen Teil aus vom gesamten Spiel. Also man muss nicht gehen zu und mache das so nicht. Man klickt einfach ab und zu mit dem Stylus auf dem Touchscreen halt.
Okay. Und musst auch kein Benzin suchen für eine Motorsage.
Nein. Du musst im Prinzip nur Rätsel lösen.
Okay.
Du hast den ersten Teil erwähnt, sehr erfolgreich gewesen. Jetzt natürlich der zweite Teil, ist klar, nach so einem erfolgreichen Start. Um was geht's? Story geht es auch drum herum. Das ist das Gute an diesem Spiel. Es ist nicht nur ein anreihiger Rätsel, sondern es gibt doch eine Story, die das Ganze so reinpackt. Und die ist mit viel Liebe gemacht, also sehr herzig. Der Professor Layton kommt einen Brief über von seinem Kollegen und Mentor, dem Dr. Andrew Shredder. Dort innen steht, dass er so eine Schatulle hat und die sind sehr gefährlich und wenn man sie öffnet, stirbt man und. Und er soll ihm doch helfen, das Geheimnis von dieser Schatulle zu lösen. Der Layton und der Luke, das ist sein Kilf.
Ah, und ich wollte sagen, es kommt mir so ein bisschen Sherlock Holmes und Watson in Sinn.
Und sie machen sich auf den Weg zu dem Dr. Shredder und ja, wo sie dort ankommen, ist er tot. Und ja, jetzt will man natürlich herausfinden, was ist passiert. Er hat noch einen Brief hinterlassen. Und dann geht das Ganze eigentlich los. Macht einen Zugreis. Und das Ganze spielt so ein bisschen von der Aufmachung her so in den 30er Jahren, mhm. Wo Züge noch opulent sind mit so Abteilungen, die ausgesehen haben, fast wie Wohnungen. Es geht um Rätsel. Das heisst, es gibt insgesamt über 150 Stück davon.
Das ist recht viel.
Es sind nicht 150 so Doku Aufgaben, die man muss lösen muss. Nein, es ist eine Ansammlung von mathematischen Rätseln, von so Verschieberätseln, einfach so von allen Sparten, die man sich vorstellen kann, hat man dort so interessante Rätsel genommen und ins Spiel eingebaut. Man schlüpft in die Rolle von Luke, der Assistent und Gehilfe von Professor Layton. Und der Professor Layton ist mehr so der, der halt noch ein bisschen Tipps oder so oder halt in der Story ein bisschen das Ganze vorantreibt. Was cool ist, ist, dass die ganze Geschichte wird mit so Animationen gezeigt, also Cutscenes. Es gibt sogar bei den wichtigen Sachen deutsche Sprachausgabe.
Oh.
Auf dem DS nicht so selbstverständlich.
Eher selten, ja.
Das hat mir also wirklich schon mal sehr gefallen. Auch der grafische Stil ist jetzt nicht irgendwie so anime-mäßig, wie du nicht so der Fan bist.
Ja, bin ich wirklich nicht.
Es ist so eine Mischung aus Anime und europäischem Style, aber eher europäisch. Also du weißt, es sind nicht so riesen Augen oder so.
Okay.
Es passt zum Ganzen. Die Rätsel muss man lösen, damit die Story vorwärts geht. Es gibt natürlich von diesen 150 Rätseln auch solche, die freiwillig sind. Also es ist nicht so, dass man jedes muss lösen, aber ein Haufen davon sind nötig, dass es weitergeht. Und auch die Rätsel, die man nicht schafft, die kann man dann auch später lösen. Also die nicht zur Story gehören.
Okay.
Wie schon aus dem ersten Teil bekannt, gibt es sogenannte Picarat. Das ist eine Währung, die man bekommt, wenn man ein Rätsel löst. Die Picarat brauchst du, weil sie schalten eigentlich Bonussachen frei.
Okay.
Es gibt so Hilfemünzen. Das heisst, mit diesen Münzen kann man sich einen Tipp anzeigen. Also wenn man im Rätsel nicht weiterkommt, gibt es jeweils 3 Tipps, die man haben kann. Und jeder Tipp kostet 1 Münze. Und am Anfang steht natürlich meistens etwas Einfaches drin, aber spätestens mit dem dritten Tipp kann man sich's eigentlich
abfingeln.
Ja, ja, das hat es geklappt. Ich muss sagen, die Münzen findet man im Spiel in, also man startet schon mit ein paar, aber die sind ein bisschen komisch einfach im Spiel versteckt. Das heisst, man sieht sie gar nicht, sondern am besten tust du einfach mit dem Stylus auf dem Touchscreen umhämmern, von links nach rechts.
Und hoffen, dass du einen brechst.
Genau, das muss ich sagen, das ist ein bisschen dämlich gelöst, aber du brauchst die Münzen halt, weil es gibt immer wieder Rätsel, wo ich muss sagen, sind schwierig. Die Rätsel sind wirklich sehr cool, also ich habe vor allem die mathematischen Rätsel recht cool gefunden. Weniger Freude oder sagen wir so, weniger erfolgreich bin ich so bei diesen Verschieberätseln. Also es sind teilweise recht knackige Rätsel, aber es ist nicht mehr so schlimm wie im ersten Teil, wo teilweise die Rätsel extrem tough gewesen sind und dann auch mit der Hilfe nicht so zurechtgekommen ist. Da haben sie jetzt also ein bisschen verbessert, sie haben sie nicht einfacher gemacht, aber sie haben einfach die ganz krassen rausgenommen. Das hilft dir natürlich auch, um vorwärts zu kommen, oder? Dass man immer wieder weiterspielen will. Und wenn die 150 Rätsel nicht länger, dann kann weitere abladen. Und zwar bietet Nintendo 33 Wochen lang, seit der Veröffentlichung von dem Spiel jetzt, jede Woche ein neues Rätsel an. Also Rätsel der Woche, das man dann abladen kann.
Das heißt, am Schluss hat man über 180 Rätsel gelöst.
Genau.
Was ist jetzt dein Fazit?
Ja, es ist ein sehr gutes Spiel. Ideal für unterwegs mit dem DS. Oder eben, wenn man eine Werbepause hat bei seiner Lieblingsserie, kann man auch schnell das Rätsel lösen. Außer man sieht gerade die Werbung für das Spiel selber. Es bietet wirklich super viele abwechslungsreiche Rätsel. Es bietet langen Knobelspass. Summa summarum, hübsche Story, nette Grafik, gut in Szene gesetzt. Mit 12 Stunden Spielspass ist das auch nicht gerade kurz. Also das variiert natürlich sehr. Weil, ja, halt, wie gut dass man ein bisschen ist. Negativ gibt es nur, aus meiner Sicht, das angesprochene Umhämmern für die Hilfsmünzen zu holen. Insgesamt ein Top-Titel für einen Handheld. Für das hat man eigentlich einen Handheld, ein Top-Spiel.
Okay. Ja gut, gehen wir zum nächsten Titel. Auch wieder für ein Gerät von Nintendo. Dead Space Extractions für Wii. Kommt von Visceral Games, heissen die. Ist ein Entwicklerbude von Electronic Arts. Und mir sagt der Name etwas, weil ich halt den Horror-Shooter, sagen wir einmal, von der PS3 oder der Xbox kenne. Und du hast es jetzt auf dem Wii ausprobiert. Wie sieht es da aus?
Sehr schön.
Did you hear? Some Unitologists just killed themselves in Union Square. It's horrible!
Something bad's happened. Everyone down here, they're trying to kill us.
Get out of my head!
No lights, no elevators, no bodies. And a colony full of crazy people.
We're all dead. Everyone's dead.
Look out!
Es ist natürlich nicht das gleiche Spiel wie auf der PS3. Dead Space Extraction ist so ein Rail-Shooter, also, oder auch bekannt als Lightgun-Shooter. Das heisst, man steuert die Figur nicht selber. Der Weg ist vorgegeben. Man tut eigentlich nur ballern.
Kennen wir doch aus der Spielhalle.
Bekannte Ableger davon ist Time Crisis oder House of the Dead.
Operation, wie hat das geheißen? Wolf.
Genau, das ist ein bisschen für die Älteren, glaube ich, unter uns. Oder auch Virtua Cop hat es ja gegeben.
Okay.
Und von Wii selber gibt es natürlich einen Haufen von diesen Games. Eben House of the Dead gibt es dort auch. Bekannt ist sicher auch Resident Evil, The Umbrella Chronicles oder auch das neue Resident Evil, das in Kürze rauskommt, ist ebenfalls so ein Rail-Shooter. Aber ich muss sagen, Dead Space Extraction hebt sich von der Masse, von diesen vielen Rail-Shooter raus. Man merkt, EA hat wirklich einiges an Geld investiert und das sieht man dem Titel auch an, nicht nur grafisch. Vielleicht kurz zur Story. Dead Space Extraction ist eigentlich ein Prequel, also das heisst, es spielt vor einem Dead Space, was es für PS3 und Xbox gibt. Ich möchte nicht zu viel von der Story von Dead Space Extraction erzählen, weil es handelt sich ja eigentlich um einen interaktiven Film, im positiven Sinn natürlich, und darum erlebt von der Spannung und da darf man natürlich nicht zu viel schon vorweg nehmen. Einfach den Anfang kann man sicher sagen, man ist auf einem Planet, findet einen Monolith und den will man jetzt parat machen für Abtransport und da geht einiges schief. Wer Dead Space auf der PS3 und Xbox 360 gespielt hat, der weiss, aha, Monolith, der ist doch auf der Ishimura, das ist so ein riesen Raumschiff, wo in dem Spiel, wo in der HD-Variante von dem Spiel ein Notsignal abgibt und man geht dann halt dort helfen und sieht, es ist auch etwas schief gelaufen. Dead Space Extraction für Wii spielt genau vorher. Es gibt ja auch noch einen Zeichentrickfilm, wo auch ein bisschen als Prequel gilt, aber es ist lustigerweise ist die Überschneidung nur bedingt zwischen der Wii-Variante und dem Zeichentrickfilm, wo es auf DVD und auf Blu-ray gibt. Also sicher schon mal allein von der Story ein sehr interessantes Game, vor allem für Leute, die sich für das Universum von Dead Space interessieren, aber unter Umständen auch nicht so Lust haben, immer wieder so ein Third-Person-Shooter spielen, wo man die ganze Zeit muss Backtracking machen, also wieder zurücklaufen, dorthin laufen, selbst suchen. Das kann bei einem On-Rail-Shooter ja nicht passieren, weil dort ist der Weg komplett vorgegeben, man steuert ja nicht selber. Es ist also Non-Stop-Action. Ein weiteres Zückerli von Dead Space Extraction ist der Comic, der auf der DVD enthalten ist. Man kann sich also auch einen interaktiven oder leicht animierten Comic anschauen. Es handelt sich aber hier eben nicht um einen Zeichentrickfilm, sondern wirklich um ein Comicbuch. So, genug von der Story, jetzt zur Action. Wie schon gesagt, ein Rail-Shooter, das heisst, man hat einen Laserpointer bzw. ein Fadenkreuz, das man mit der Wiimote steuert. Und wie bei Dead Space üblich, kann man auch Gegner zerstückeln.
Arme, Beine. Alles.
Wir können Glittmassen abtrennen und um sich das vorzustellen, wie das funktioniert, wenn man wie eine Art ein Sägeblatt schießt, kann man das vertikal oder horizontal schießen, je nachdem, ob man die Wiimote um 90 Grad um die eigene Achse dreht. Also eigentlich ein Feature, das für die Wiimote Plus geeignet wäre, ja. Aber ein Spiel unterstützt Wiimotion Plus nicht. Es funktioniert aber auch so gut und wer es gar nicht mag, kann das auch auf einen Knopf legen bei den Einstellungen für die Steuerung. Natürlich haben wir auch immer wieder andere Waffen und somit kann man auch Gegner immer wieder anders killen. Ich habe ja vorher von einem interaktiven Film geredet, weil das Ganze mit einem Haufen Cutscenes gespickt ist, also so Zwischensequenzen, die sind alle in-game gemacht, also keine vorgerenderten Szenen, sehen aber super aus. Also ich bin der Meinung, dass das wohl eines der grafisch anspruchsvollsten Games ist auf der Wii.
Richtig, ja.
Natürlich ist es nicht HD-Qualität, aber sehr, sehr gut. Und auch die ganzen, wie sie Kamerabewegungen gemacht haben, wenn er schaut, wenn er Leitern runterklettert, wenn sie sonst irgendwelche Horrorelemente einblenden, das ist wirklich 1A. Etwas, was man so bei Rail-Shooter eigentlich selten findet. Und auch da ist wirklich, man merkt, es ist Horror, es ist beklemmend. Alle Kommunikationssachen sind irgendwie so mit Hologramm gemacht, also während dem Laufen wird das eingeblendet, also man muss nicht irgendwie in ein Menü gehen oder so.
Okay, das ist noch cool.
Neben Ballern gibt es übrigens auch noch so kleine Rätsel, die man lösen muss. Das ist meistens sehr einfach, dass man es wird irgendwie ein Bild einblendet und dann muss man ein paar Linien verbinden mit der Wiimote und darf irgendwie nicht über den Rand fahren. Also vielleicht ein bisschen mehr Geschicklichkeit spiele als Rätsel. Neben Ballern kann man auch das Gegenstand ansaugen. Also es liegen noch Gegenstände rum. Man kann Kisten nehmen, dass man die rumschmeißen kann. Oder halt natürlich Waffen und so Sachen, die dann rumliegen, wenn man jemanden gekillt hat. Auch Zwischensequenzen sind interaktiv. Das heisst, während die laufen, werden kurz manchmal Sachen einblendet, irgendeine neue Munition, dann kann man die schnell nehmen. Da muss man also später ein bisschen genauer aufpassen, weil die dann noch kurz eingeblendet werden. Also es gibt vielleicht einen kurzen Kameraschwenk nach links, dann schaut er irgendwie auf eine Kiste rüber. Und wenn die verpasst ist, hat sie halt nicht genug.
Okay.
Aber das ist alles wirklich sehr cool. Vom Spielprinzip natürlich einfach, aber wirklich die Gesamtpräsentation macht es halt aus bei so einem Spiel. Und die ist absolut top-notch.
Kann ich auch mitspielen, wenn ich bei dir jetzt zu Besuch bin?
Ja, ich schließe einfach die zweite Wiimote an und dann geht es schon los. Man muss also nichts konfigurieren. Das Spiel passt sich dann ein bisschen an. Es kommen ein bisschen mehr Gegner. Aber es macht natürlich auch mehr Spass, wenn man das zweite hoch spielt. Leider kann man es nicht online gamen, aber das ist mir ja schon fast gewöhnt beim Wii.
Fazit?
Ja, ich würde sagen, für mich der absolut beste On-Rail-Shooter, den ich je gespielt habe.
Mhm.
Ich gebe zu, ich spiele ja nicht jeden Rail-Shooter, der auf dem Wii rauskommt.
Also,
es gibt sicher Leute, die sind ein bisschen müde, was das Genre anbelangt, wie vielleicht Xbox und PS3-User manchmal müde sind, ständig First-Person-Shooter zu spielen. Aber es ist wirklich tiptop, es ist so stimmungsvoll, wenn man auf Horror steht, der Multiplayer macht Spass, es gibt ja noch Challenge Rooms, wenn man es durch hat. Das Einzige, was ein bisschen schade ist, man ist wirklich schnell durch, also maximal 8 Stunden würde ich sagen. Ja, und der Replay-Value ist dann halt nicht so gross. Oder bei House of Dead ändert sich da doch noch einiges, aber da ja, meine, hat man es halt gesehen. Oder? Also, weil halt auch die Story durch ist. Sie lebt halt ein bisschen, das ganze Spiel lebt halt ein bisschen von der Story. Aber wer 18 ist, soll sich das Spiel holen. Früher geht gar nicht, weil das Spiel ist schon ab 18.
Okay, das ist ein grosses Lob.
Ich hoffe auch, dass das Spiel erfolgreich wird, weil ja, auf dem Wii haben so erwachsene Games bis jetzt nicht so gezogen. Es wäre also schön, wenn das hier mal funktioniert, weil es ist wirklich sehr gut.
Ja, diese Woche ist ein grosser Patch-Tag in der Sony-Welt. Mehrere Spiele sind verbessert worden und haben gratis Add-ons bekommen. Eines davon ist Fat Princess auf der PS3. Da hat es sehr viele Bugfixes gegeben und es ist sogar eine neue Map dabei. Und der Download ist dafür eigentlich relativ klein mit nur 26 Mega.
Kostet die Map etwas?
Nein, ist kostenlos.
Sehr schön.
Dann der Wild-West-Shooter Call of Juarez, Bound in Blood, den es auf der PS3 und Xbox 360 gibt, hat auch einen Patch bekommen. Die Ladezeiten haben sich ein bisschen verkürzt, vor allem auf der PS3. Und das Balancing der Klassen haben sie, glaube ich, stark geändert. Was doch eher ungewöhnlich ist, so, nachdem das Spiel draußen ist. Hat es da nicht mitbekommen, was der Grund ist? Nehmen wir mal an, es war einfach für die Füchse vorher.
Scheinbar, ja.
Und das Spiel, das wir im letzten Podcast besprochen haben, Wipeout HD Fury, dort ist auch ein Patch im Anmarsch. Mit kleineren Fixes, hat irgendwelche Audio-Probleme gegeben. Und in den neuen Spielmodi haben sie Eliminator und Detonator, heissen die, glaube ich. Mhm. Dort haben sie auch noch ein paar kleine Sachen verbessert.
Wenn es Sachen sind, die mir nicht auffallen sind, während dem Spielen.
Okay. Die können nicht so gravierende Fehler gewesen sein. Ja, ja, und eine grosse News, die uns im Moment eigentlich noch nichts bringt, ist der Filmverleihdienst Netflix. Kann man jetzt aus den USA, das ist glaube ich auch nur für Amerikaner erhältlich, kommt jetzt auch auf PS3.
Was heisst denn Verleiher? Also, das ist eine Videothek, eine Online-Videothek, oder?
Ja, also quasi eine Online-Videothek. Einerseits kann man auch DVDs und Filme mieten also, und wieder zurückschicken, aber das Ganze machen sie halt auch über Streaming.
Okay. Gibt es, glaube ich, schon auf der Xbox, oder?
Auf der Xbox gibt es das schon, ja. Und der kann man. Das Problem ist, bei der Xbox braucht man halt Xbox Live. Das kostet Geld. Mhm. Und für Netflix zahlt man auch schon Geld. Also, das ist ja nicht gratis. Und für PS3-Besitzer, die haben jetzt da Glück, für die ist es kostenlos. Die können mit ihrem bestehenden Konto Blu-ray einwerfen und Filme anschauen.
Also ist das ein Firmware-Update oder wie ist das genau?
Nein, eben, es ist ja ein Blu-ray. Also man muss sich bei Netflix melden, dann bekommt man eine Blu-ray mit einer Software und die muss man dann auch immer im Laufwerk haben, wo die Filme schauen.
Ich bin ja froh, wenn das Laufwerk nicht so laut ist.
Ja, und warum das so ist, ist vermutlich eine Sache von Microsoft, weil die einen Vertrag mit Netflix haben. Wo da irgendetwas könnte drinnen stehen und das ganze Streaming basiert auf Microsoft-Technologie. Sony hat das natürlich nicht von sich aus im Gerät drin, sonst müssten sie ja Microsoft noch Geld abliefern.
Ja gut, machen sie vielleicht, haben sie auch schon.
Ja, es hat aber geheissen, dass es eigentlich dann im nächsten Jahr fest in der Firmware soll kommen, dass man die Blu-ray nicht mehr braucht. Aber es zeigt doch, Netflix ist ein grosser Name in den USA, dass PS3 jetzt doch langsam ein bisschen Schwung kommt im Vergleich zu den vergangenen 2 Jahren.
Ja, sie machen etwas. Genauso wie Nintendo, die machen auch etwas. Und zwar haben die ein neues Modell für den Nintendo DSi vorgestellt. Der nennt sich DSi LL. Ich weiß nicht, was das heisst. Lextla Large.
Ja.
Also eigentlich steht LN in Japan für XN, also halt grösser. Und das ist er auch, er hat ein grösseres Display, hat 4,2 Zoll, statt wie der normale DSi 3,25 Zoll.
Aber die Auflösung hat sich nicht geändert.
Nein, die bleibt gleich, aber er hat jetzt ungefähr 2,5 cm grössere Diagonale. Das heisst, es ist also der grösste, weil der DSi hat schon ein grösseres Display gehabt im Vergleich zum DS. Und der hat jetzt ein recht grosses Display. Ist dafür auch schwerer geworden, 100 Gramm schwerer. Das ist jetzt, glaube ich, so 350 Gramm dort oben irgendwo. Also ist noch akzeptabel zum Umtragen. Aber insgesamt ist das Gerät auch grösser geworden. Also, es kommt schon langsam an eine Grenze. Und ich muss sagen, grösser darf aus meiner Sicht ein Handheld nicht mehr werden.
Okay.
Sind wir wieder bei einer PSP. Die Batterielaufzeit hat sich auch leicht verbessert, zumindest laut Nintendo, weil das Gerät kommt ja erst am 21. November in Japan raus. Also da können wir noch nicht genau sagen, ob es da wirklich stimmt. Und bei uns ist es für Q1 2010 geplant und da wird er dann auch wirklich DSi XL heißen.
Okay.
Aber die Spezifikationen sonst sind genau gleich, also eben keine bessere Grafik oder so. Jo. Einfach eine weitere Iteration.
Gut. Dann kommen wir noch zu den Games aus der Kalenderwoche 44, die jetzt erschienen sind, die wir noch für interessant finden. Oder teilweise wahrscheinlich eher du, weil Tekken 6, der für PS3 und Xbox 360 rauskommt, interessiert mich genau gar nicht.
Mich schon, da kann ich nur jetzt sagen, nächstes Mal werden wir darüber reden.
Okay, ich kann dir dann noch einmal anzünden. Dann Rhythmusspiele sind halt immer noch hoch im Kurs. DJ Hero ist rausgekommen. Da ist man jetzt halt an der DJ-Pult, anstatt mit Plastikgitarren rumzufuchteln. Ist, glaube ich, für alle Next-Gen-Konsolen, also PS3, Xbox 360 und für Wii ist das gekommen. Dann Ghostbusters, das Video, der Videogame, wo ja schon auf der PlayStation 3 ist rausgekommen. Kommt jetzt auch für die Xbox 360 und für Wii. Dann passend zu Nintendo und Hardware, Wii Fit Plus. Am 30. Oktober kommt das raus. Und für die, die endlich wieder ein ist, GTA 4 führen wollen, Episodes from Liberty City, beinhaltet eigentlich alle Add-ons, die es bis jetzt gegeben hat für das Game, kommt auf einer separaten DVD raus für die Xbox 360. Mhm. Das heisst, man kann die auch spielen, wenn man das Originalspiel nicht hat. Man kann es natürlich auch online kaufen und abladen.
Aber dann braucht man das Originalspiel.
Den brauchst du natürlich, das Original, ja. Und auf PS3 weiß ich nicht, ob sie jemals wird kommen. Sehen wir den.
Dann kleiner Ausblick, was nächste Woche kommt. Das wissen wir jetzt ja mal zufälligerweise schon, wenn wir schon ein bisschen länger am Zocken sind. Da wäre ich zum einen...
Du hast es ja schon gesagt, ich hatte ja den Ball schon gegeben mit dem Tekken 6. Nehmen wir mal an, da wirst du einiges können erzählen.
Mhm.
Ein weiteres Spiel, das du, glaube ich, auch viel gespielt hast, schon, ist PES 2010. Da können wir direkt vergleichen zum FIFA.
Ja, mhm. Und ein weiteres Spiel, das wir ja auch beide schon gespielt haben, ist Borderlands. Da haben wir sicher auch etwas zu sagen, sicher auch viel zu ranten.
Ja, ich wollte sagen, ich weiss noch nicht, wie viel Gutes das wir zu erzählen haben, aber...
Gut, dann wünsche ich allen bis dorthin eine schöne Woche. Ciao zusammen.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.